Mein Name ist Georg Riedlhammer und das ist der Denkraum. Geschichten wirken oft stärker als Fakten. Nicht, weil Fakten unwichtig wären, sondern weil Menschen Informationen selten nur nüchtern verarbeiten. Wir reagieren auf Bilder, auf Emotionen, auf Zusammenhänge, auf Erzählungen. Eine gute Geschichte ordnet die Welt. Sie macht Komplexität verständlich. Sie schafft Nähe, Bedeutung und Orientierung. Genau darin liegt die Macht des Storytellings. Es spricht nicht nur den Verstand an, sondern auch das Gefühl. Und vielleicht ist das einer der entscheidenden Punkte unserer Zeit. Dass Menschen sich oft nicht von der besten Analyse bewegen lassen, sondern von der Erzählung, die sie emotional erreicht. Darüber möchte ich heute nachdenken. Über die Psychologie der Geschichten, über narrative Marketing und in der Politik und über die Frage, warum sich so oft nicht das durchsetzt, was am besten belegt ist, sondern das, was sich am stärksten erzählen lässt. Wie immer aktiviere ich meine KI-Avatarin, um unseren Podcast zum Leben zu erwecken. Jetzt aber mal zur analytischen Einordnung. Also stell dir mal vor, du sitzt in diesem alles entscheidenden Meeting. Mhm. Du hast dich wochenlang vorbereitet, du hast die perfekten Daten recherchiert, deine Tabellen sind absolut makellos und die Logik deiner Präsentation ist komplett wasserdicht. Ist
quasi perfekt gewappnet.
Richtig. Alle Fakten liegen auf dem Tisch, aber dann, während du da so sprichst, blickst du in die Runde und du merkst, irgendwie niemand hört dir wirklich zu. Also die Augen deiner Kollegen und Kolleginnen werden so ein bisschen glasig. Hier und da wird ein Handy unter dem Tisch hervorgeholt und das Nicken ist nur noch eine höfliche Routine.
Das absolute Horrorszenario.
Ja, total. Und man fragt sich, warum passiert das? Und die bittere Wahrheit ist ganz einfach, weil dir die richtige Geschichte fehlt. Du bedienst den Kopf, nicht den Bauch.
Exakt.
Somit sind wir schon mitten im Thema unserer Recherche. Es geht nämlich um eines der mächtigsten Werkzeuge der menschlichen Kommunikation, die Macht der Geschichten.
Ein wahnsinnig spannendes Feld.
Absolut. Und unsere Mission für diese Analyse ist es zu entschlüsseln, wie Geschichten unseren Verstand regelrecht austricksen. Also wie clevere Marken oder auch gewiefte Politiker sie nutzen, um uns zu beeinflussen und warum die nackten, kalten Fakten allein einfach fast nie ausreichen.
Und um dieses Phänomen heute mal wirklich greifbar zu machen, haben wir eine extrem spannende Mischung an Quellen vor uns liegen.
Oh ja.
Wir stützen uns auf aktuelle psychologische Studien zur sogenannten narrativen Transportfähigkeit. Dann analysieren wir das ganz konkrete Marketing von deutschen Premium-Automarken und auch sehr cool legendären Fast-Food-Ketten.
Ich liebe diese Geschichten von Firmengründern und so auch diese.
Ja, die ist großartig. Und wir haben außerdem rhetorische und politikwissenschaftliche Untersuchungen zu modernen US-Wahlkämpfen hier auf dem Tisch. Es ist also eine wirklich faszinierende Schnittmenge aus harter Neurowissenschaft, globaler Wirtschaft und politischer Strategie.
Okay, lass uns dann mal aufdröseln. Bevor wir uns jetzt ansehen, wie Start-ups oder Präsidenten uns beeinflussen, müssen wir erst einmal das Fundament legen.
Ja, absolut.
Weil während ich mich so durch diesen Stapel an psychologischen Studien gewühlt habe, bin ich immer wieder über diesen einen Begriff gestolpert, diese narrative Transportfähigkeit. Offenbar passiert da in unserem Gehirn etwas Spezifisches. Mhm. Grimms Märchen beginnen mit »Es war einmal« und schon beginnen wir Bilder zu sehen. Oder ein Vortragender beginnt mit einer Anekdote. Unser Gehirn schaltet da offenbar in einen völlig anderen Modus, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein messbarer neurokognitiver Prozess. In der Psychologie spricht man da von einem deiktischen Fokuswechsel.
Das klingt aber jetzt sehr akademisch, liebe KI-Begleiterin.
Tut es ja, aber das Faszinierende daran ist, was es im Grunde bedeutet. Es heißt eigentlich nur, dass sich unser innerer Bezugsrahmen verschiebt.
Okay.
Wenn du eine fesselnde Geschichte liest oder hörst, verlierst du für einen Moment dein eigenes Selbst und auch deine physische Umgebung komplett aus den Augen. Du bündelst all deine mentale Energie, also deine Aufmerksamkeit, deine Emotionen, deine Vorstellungskraft, voll auf die Welt dieser Erzählung. Du wirst buchstäblich dorthin transportiert.
Ja, das kennt wahrscheinlich jeder. Du sitzt irgendwie in der Bahn, liest einen spannenden Thriller und verpasst fast eine Haltestelle, weil du mental gerade durch so einen dunklen Wald in Schweden rennst.
Genau das ist Narrative Transportation.
Aber die Studien gehen ja noch einen Schritt weiter. Sie erklären, warum dieser Zustand uns extrem anfällig für Beeinflussung macht. Das hat mich wirklich verblüfft, als ich das gelesen habe. Es geht da um das sogenannte Counter-Arguing.
Ja.
Also diesen inneren Kritiker, den wir normalerweise ja immer mitlaufen haben.
Richtig. Und genau hier liegt der Schlüssel zur Macht des Storytellings. Stell dir dein Gehirn mal wie einen Computer vor, der einen begrenzten Arbeitsspeicher hat.
Mhm.
Wenn dir jemand trockene Fakten präsentiert, hat dein Gehirn genug Kapazitäten frei, um im Hintergrund noch so eine Art Antivirenprogramm laufen zu lassen.
Also, der innere Kritiker prüft dann die Fakten, sucht nach logischen Fehlern und baut Gegenargumente auf.
Ganz genau. Wenn du aber in eine Geschichte transportiert wirst, verbraucht allein der Aufbau dieser mentalen Welt fast deinen gesamten Arbeitsspeicher. Also das Visualisieren der Charaktere, das Mitfühlen ihrer Emotionen, das Vorstellen der Umgebung.
Und dann?
Für den inneren Kritiker bleibt schlichtweg keine Energie mehr übrig. Er wird quasi in den Stand-by-Modus versetzt.
Das ist interessant. Und das macht uns fast schon wehrlos gegenüber Fehlinformationen, wenn sie nur gut genug verpackt sind. Da gab es dieses faszinierende Experiment aus der Marge- und Fascio-Studie.
Ah ja, die St. Petersburg-Studie.
Genau. Die Leute sollten da eine fiktive, aber sehr packende Geschichte lesen. Und innerhalb dieser Handlung wurde in einem simplen Nebensatz einfach mal beiläufig erwähnt, dass St. Petersburg die Hauptstadt von Russland sei.
Was natürlich faktisch falsch ist, es ist Moskau.
Natürlich. Aber das Verrückte war, als die Forscher diesen Leuten später einen völlig separaten Allgemeinwissenstest vorgelegt haben, gaben erstaunlich viele genau diese falsche Antwort. St. Petersburg.
Sie hatten das einfach übernommen.
Völlig ungefiltert übernommen, weil ihr mentaler Abwehrschild während des Lesens einfach unten war. Sie waren im Bann der Geschichte.
Und wenn wir das mal in den größeren Zusammenhang einordnen, zeigt das eindrucksvoll, dass unser Gehirn eine gut erzählte Geschichte nicht primär auf ihren Wahrheitsgehalt abklopft, sondern auf ihre emotionale Resonanz.
Okay.
Wir sind evolutionär darauf programmiert, durch Geschichten Empathie zu empfinden. Wir fürchten uns mit dem Protagonisten, wir hoffen mit ihm, selbst wenn wir rational wissen, dass es eine erfundene Figur ist.
Diese emotionale Bindung ist also das Einfallstor.
Exakt. Wenn unser kritischer Verstand durch die Geschichte beschäftigt ist, können Botschaften, Werte oder eben auch falsche Fakten direkt und ungeprüft in unser Unterbewusstsein rutschen.
Und hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn unser Gehirn so bereitwillig seine Verteidigungslinien aufgibt, sobald eine Geschichte beginnt, dann ergibt es ja absolut Sinn, dass die gesamte Marketingwelt geradezu besessen von Storytelling ist.
Absolut.
Ein Blick in die Wirtschaftsstudien unserer Quellen zeigt, wie systematisch das genutzt wird. Besonders spannend fand ich da den Mythos des Underdogs. Fast jeder von uns hat ja dieses romantische Bild im Kopf, dass Apple in einer kleinen, staubigen Garage gegründet wurde.
Obwohl die ersten Rechner eigentlich in einem ganz normalen Schlafzimmer zusammengeschraubt wurden.
Und einen Traum gestartet. Warum funktioniert das so gut? Was fasziniert uns an diesen Garagen-Stories?
Nun, sie bedienen einen der ältesten Archetypen der Menschheitsgeschichte, David gegen Goliath. Ein klassischer Underdog zeichnet sich ja durch einen massiven strukturellen Nachteil aus. Er hat kein Startkapital, keine Lobby, keine Verbindungen.
Aber er hat Emotion, er hat Leidenschaft.
Genau, Leidenschaft, eine unerschütterliche Vision und die Bereitschaft zu harter Arbeit. Und wenn ein Unternehmen, das heute Milliarden umsetzt, seine Ursprünge konsequent als Underdog-Story erzählt, dann erfüllt das einen ganz bestimmten Zweck.
Es humanisiert den Konzern.
Richtig. Es humanisiert diese gesichtslose Maschine. Es gibt der Marke eine Seele. Wir verzeihen einem leidenschaftlichen Kämpfer viel eher einem kühlen, berechnenden Monopolisten.
Das beste und wirklich detailreichste Beispiel dafür aus unseren Quellen ist für mich diese offizielle Autobiografie von Colonel Harlan Sanders, also dem Gesicht und Gründer von Kentucky Fried Chicken, KFC.
Oh ja, das ist ein absolutes Meisterwerk des Storytellings.
Er war ja alles andere als ein Wunderkind, das über Nacht reich wurde. Sein Leben war ja gefühlt eine endlose Aneinanderreihung von Rückschlägen. Er hat mit 12 die Schule abgebrochen, war Farmarbeiter, Straßenbahnschaffner, hat Reifen verkauft, eine Fähre betrieben.
Er hat Jura im Fernstudium studiert und wurde gefeuert, weil er sich im Gerichtssaal geprügelt hat.
Unglaublich. Später betrieb er ein Motel, das dann komplett abbrannte. Und als er endlich ein gut laufendes Restaurant hatte, wurde direkt daneben eine neue Autobahn gebaut, die den gesamten Verkehr an ihm vorbeileitete.
Er stand wieder bei Null.
Er war über 60 Jahre alt, praktisch pleite, lebte teilweise in seinem Auto und fuhr von Restaurant zu Restaurant, um dieses Rezept aus 11 Kräutern und Gewürzen anzupreisen.
Und genau diese immense Fallhöhe macht die Geschichte so wirkungsvoll. Man verkauft hier bei KFC nicht einfach nur frittiertes Hühnchen. Man verkauft die distillierte Essenz des amerikanischen Traums. Dieser ikonische weiße Anzug, den er später trug, sein spätes Comeback durch schiere Beharrlichkeit, all das rahmt das eigentliche Produkt emotional ein.
Das heißt, für den Konsumenten schmeckt dieses Essen durch die Geschichte einfach authentischer.
Es schmeckt ehrlicher. Nach echter südstaatlicher Hausmannskost. Die Geschichte gibt dem Produkt eine Qualität, die rein objektiv auf der Zutatenliste gar nicht zu finden ist.
Richtig. Wir sehen diese Mechanismen aber nicht nur bei Startups oder Fastfood, die sich als hart arbeitende Underdogs inszenieren. Die Marketinganalyse zu deutschen Premium-Automarken wie BMW oder Audi zeigen ein völlig anderes, aber mindestens genauso mächtiges Narrativ.
Stimmt.
Hier geht es laut unseren Studien um tiefe, mythologische Motive. Diese Hersteller bewerben in ihren teuren Spots längst keine PS-Zahlen mehr, keine Spaltmaße oder das Volumen des Kofferraums.
Nein, ganz sicher nicht.
Sie verkaufen ein Versprechen von Transformation.
Das ist eine sehr präzise Beobachtung aus den Quellen. In diesen Werbekampagnen wird das Auto extrem oft wie ein magisches Artefakt inszeniert.
Ein magisches Artefakt?
Ja, denk an klassische Heldengeschichten. Der Held steckt in einer Krise fest, erfindet ein magisches Schwert, sagen wir Excalibur, und dieses Artefakt befähigt ihn, Hindernisse zu überwinden und über sich hinauszuwachsen.
Die visuelle Umsetzung davon ist ja teilweise spektakulär. Da gibt es diesen einen BMW-Werbespot, der in den Analysen sehr detailliert besprochen wird. Da sitzt ein komplett geschminkter Clown, der offensichtlich einen miesen Tag hatte, in einem BMW M4. Und er drückt dann diesen kleinen Sportknopf in der Mittelkonsole und tritt aufs Gas. Die Beschleunigung ist so extrem und befreiend, dass ihm durch den Fahrtwind buchstäblich dieses künstliche Clown-Gesicht weggeweht wird, bis nur noch der echte Mensch mit echten Emotionen übrig bleibt.
Transformation pur.
Oder ein noch viel gesellschaftskritischeres Beispiel, die Audi-Kampagne Doors.
Ah ja.
Der Spot baut eine enorme Spannung auf. Wir sehen eine traditionell gekleidete arabische Frau, die aus dem Haus tritt. Man erwartet als Zuschauer irgendwie instinktiv, dass sie auf den Beifahrersitz steigt. Aber nein, sie setzt sich ans Steuer und fährt ihren Ehemann durch die Stadt.
Das war eine direkte narrative Reaktion auf die damalige Gesetzesänderung in Saudi-Arabien, die Frauen endlich das Autofahren erlaubte.
Genau, das Auto wird hier als das ultimative Werkzeug für persönliche Freiheit und gesellschaftlichen Fortschritt gerahmt.
Und in beiden Fällen siehst du, die technischen Spezifikationen sind völlig irrelevant geworden.
Interessiert niemanden.
Der V8-Motor oder die Aerodynamik sind nur noch die stillen Ermöglicher für eine hochgradig emotionale Heldengeschichte, in der der Konsument sich selbst sehen soll.
Wir haben jetzt gesehen, wie eine Automarke eine Geschichte nutzt, um ein Gefühl von Freiheit und Transformation zu versprechen. Aber was passiert, wenn exakt dieser Mechanismus, also das Versprechen, eine Einschränkung in Freiheit zu verwandeln, nicht genutzt wird, um ein Auto zu verkaufen, sondern eine politische Ideologie?
Da wird's heikel.
Damit betreten wir jetzt die Bühne der Weltpolitik und schauen auf die US-Wahl 2016. Und bevor wir hier tief eintauchen, ein ganz wichtiger Hinweis an dich, der uns gerade zuhört. Sehr wichtig.
Sehr wichtig, ja.
Wir beziehen hier keinerlei politische Stellung. Wir bewerten weder linke noch rechte Politik und wir unterstützen ausdrücklich weder die Aussagen von Donald Trump noch von Bernie Sanders.
Ganz genau.
Wir berichten hier rein objektiv über die analytischen Erkenntnisse der vorliegenden rhetorischen und politikwissenschaftlichen Forschungsarbeiten. Wir schauen uns nur die Mechanik an.
Das ist ein wichtiger Rahmen, denn was die politikwissenschaftlichen Analysen hier zeigen, ist die unglaubliche Diskrepanz zwischen trockener Politik und emotionaler Erzählung.
Lass uns über das TPP sprechen.
Ja, die Trans-Pacific Partnership, ein Freihandelsabkommen, das im Wahlkampf 2016 eines der zentralen Themen war.
Eigentlich ein unglaublich langweiliges Thema.
Absolut. Wenn man sich den Vertragstext ansieht, ist das ein unfassbar trockenes, hunderte Seiten langes Dokument voller Zölle, Quoten und Klauseln zum geistigen Eigentum. Nichts, was normalerweise Massen auf die Straße treibt.
Und trotzdem löste dieses Thema plötzlich extrem emotionale, wütende Reaktionen aus. Warum?
Weil es eben nicht mehr als Wirtschaftsabkommen präsentiert wurde, sondern als packende Geschichte von Verrat.
Genau. Da greift die narrative Struktur.
Wenn man sich Trumps Reden dazu ansieht, fällt laut den Studien auf, dass er sie strukturiert hat wie einen Marvel-Film oder ein dramatisches Superhelden-Comic.
Es gab klare, unmissverständliche Fronten.
Richtig. Auf der einen Seite das einfache, hart arbeitende Volk, auf der anderen Seite die Antagonisten quasi, die Supervillains, korrupte Politiker und globale Eliten.
Trump nutzte dafür ganz gezielt drastische Triggerwörter.
Er sprach nicht von ungünstigen Handelsbilanzen?
Überhaupt nicht. Er bezeichnete das TPP wiederholt wörtlich als eine Vergewaltigung des Landes. Er hat ein abstraktes wirtschaftliches Regelwerk in ein brutales, körperliches Verbrechen umgedichtet.
Und um zu verstehen, warum dieses dramatische Framing bei Millionen von Wählern so tief verfing, ziehen die Forscher in unseren Quellen ein Konzept aus der Psychoanalyse heran, das auf Jacques Lacan zurückgeht.
Ohne uns jetzt in akademischem Jargon zu verlieren, wie funktioniert das?
Im Kern geht es um das Gefühl eines tiefen Mangels, also den Lack im Englischen. Stell dir vor, du warst jahrelang der wichtigste Spieler in einer Sportmannschaft. Du hattest Status, ein gutes Einkommen, eine klare Identität. Plötzlich ändern sich die Regeln des Spiels drastisch. Du sitzt nur noch auf der Ersatzbank und verstehst die Welt nicht mehr. Das ist exakt das Gefühl vieler Wähler in ehemals starken Industrieregionen.
Die Fabrik schließt. Die Globalisierung ändert die Regeln und sie spüren einen existenziellen Verlust von Bedeutung.
Genau. Dieser Wähler hat also eine tiefe psychologische Wunde. Und die trockene Faktenpolitik sagt einfach nur, die globale Wirtschaft ist komplex, wir müssen uns durch Umschulungen langsam anpassen.
Dass keine Geschichte die Heilung verspricht.
Überhaupt nicht. Das populistische Narrativ hingegen liefert eine utopische Fantasie der Wiederherstellung. Die Dinge sind nur deshalb schlecht, weil böse Akteure am Werk sind.
Und wenn wir diese Feinde besiegen, wird alles wieder genauso großartig und sicher, wie es einmal war. Wichtiges Narrativ: Schaffe einen gemeinsamen Feind.
Es ist eine absolute Schwarz-Weiß-Welt ohne komplizierte Grauzonen. Es bedient das tiefe Verlangen nach Ordnung in einer unübersichtlichen Welt.
Das erklärt auch etwas, das viele politische Beobachter damals komplett fassungslos gemacht hat. Also, warum haben die Anhänger ihrem Kandidaten ständig verbale Fehltritte oder stilistische Patzer verziehen?
Das liegt an den sogenannten Deep Frames.
Genau, diesen tief sitzenden Überzeugungen. Wenn die Geschichte, die ein Politiker erzählt, emotional genau in diese Überzeugungen passt, dann werden handwerkliche Fehler nicht als Inkompetenz gewertet, sondern als Beweis für Authentizität.
Er redet dann eben nicht wie ein aalglatter Washington-Insider.
Richtig, er redet ungeschliffen wie jemand aus dem echten Leben. Das macht ihn in dieser spezifischen Erzählung nur noch glaubwürdiger.
Das wirft aber eine wichtige Frage auf, wenn wir den Kontext mal wechseln. Warum funktioniert genau dieselbe aggressive und emotionale Rhetorik bei großen Massenveranstaltungen perfekt, scheitert aber vor einem Gerichtssaal oft katastrophal?
Gute Frage.
Das liegt daran, dass ein Gerichtssaal ein institutionell völlig anderer narrativer Raum ist. Erinnern wir uns mal an den Anfang unseres Gesprächs, den diktischen Fokuswechsel und das Abschalten des inneren Kritikers.
Das Counter-Arguing.
Genau, das ist in einem Gerichtssaal durch die strenge Prozessordnung schlichtweg verboten. Richter und Anwälte sind professionell darauf trainiert, dieses Counter-Arguing niemals abzuschalten.
Eine emotionale Geschichte über Verrat reicht dort also nicht.
Nein, sie muss den harten Regeln der Beweisführung standhalten. Wo die politische Bühne Fiktion und Übertreibung belohnt, verlangt der Gerichtssaal die kühle Verifikation von Fakten. Fiktion darf dort nicht über Fakten stehen.
Also, was bedeutet das alles? Das bringt uns eigentlich perfekt zusammenfassend zum Kern der Sache. Wir haben heute eine ziemliche Reise hinter uns.
Auf jeden Fall.
Wir haben gesehen, wie das Vorlesen einer einfachen Geschichte unser kognitives Antivirenprogramm ausschaltet. Wir haben gesehen, wie gescheiterte Motelbesitzer zu Fastfood-Ikonen werden, wie Autos zu magischen Schwertern der Freiheit umgedeutet werden und wie Politiker komplexe Abkommen in Superheldendramen verwandeln.
Eine enorme Bandbreite.
Wenn wir das alles bündeln für uns im Alltag, für Präsentationen, Diskussionen oder auch einfach unseren Medienkonsum, was ist das Fazit?
Die wichtigste Lektion aus all diesen Studien ist, dass Narrative nicht der Feind der Fakten sind, sondern ihr Transportmittel.
Schön gesagt.
Fakten informieren, aber Geschichten bewegen. Wenn du nur trockene Zahlen lieferst, bleiben die abstrakt, fühlen sich kalt an und werden rasend schnell vergessen. Geschichten geben den Fakten einen emotionalen Rahmen und verankern sie im Gedächtnis.
Aber das verlangt von uns Konsumenten ja auch enorme Wachsamkeit. Gerade weil Geschichten unseren analytischen Verstand so meisterhaft umgehen können.
Wir müssen extrem wachsam bleiben.
Wir müssen uns angewöhnen, kurz innezuhalten und uns zu fragen, welcher Teil meines Verstandes soll hier gerade stumm geschaltet werden?
Das ist der entscheidende Punkt.
Wir müssen prüfen, wer profitiert davon, wenn ich aufhöre, kritisch nachzudenken.
Wenn wir das heute in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, würde ich sagen, Geschichten sind das Betriebssystem unseres Gehirns. Wer den Code kennt, hat die Macht.
Ein perfektes Schlusswort für unsere gemeinsame Reise durch Psychologie, Marketing und Politik. Danke dir für diese brillanten Einordnungen.
Bevor wir uns heute verabschieden, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, aber noch einen völlig neuen Gedanken zum Grübeln mitgeben.
Oh, okay.
Wir haben heute die ganze Zeit darüber gesprochen, wie Marken und Politiker Geschichten nutzen, um uns zu steuern. Aber denk mal an die wichtigste Geschichte von allen. Die Geschichte, die du dir jeden Tag über dich selbst erzählst.
Wow.
Du bist der Autor deiner eigenen Biografie. Welche Misserfolge hast du in deinem Kopf als »Das war ungerecht geframed« und welche als »Das war meine Schurken-Ursprungsgeschichte, die mich stärker gemacht hat«? Wenn riesige Marken ihre Geschichte umschreiben können, um mächtiger zu wirken, was würde passieren, wenn du heute anfängst, den Erzähler in deinem eigenen Kopf auszutauschen?
Danke, liebe KI-Avatarin. Du bist immer für Überraschungen und starke Gedanken gut. Und dem möchte ich noch einen hinzufügen. Pass gut auf deinen inneren Kritiker auf. Wenn ich auf mein eigenes Berufsleben schaue, dann komme ich immer wieder zum selben Punkt. Menschen verstehen die Welt über Geschichten, nicht nur über Fakten. Ich habe das zuerst im Journalismus gelernt, im Radio und im Fernsehen. Hast du oft nur 1,5 bis maximal 2 Minuten Zeit. Mehr Raum gibt es nicht. Und in dieser kurzen Zeit musst du ein Thema so auf den Punkt bringen, dass es auch der versteht, der nur nebenbei zuhört. Jemand sitzt im Auto, macht sich einen Kaffee oder hört nur mit halbem Ohr hin. Wenn du dann nur Daten, Zahlen und Einordnungen aneinanderreißt, verlierst du die Menschen. Du musst einen klaren Gedanken formulieren, du musst Spannung aufbauen, du musst erzählen, worum es wirklich geht. Kurz gesagt, du musst eine Geschichte erzählen. Das wird oft missverstanden. Journalismus bedeutet nicht, Fakten durch Dramaturgie zu ersetzen. Aber Journalismus funktioniert nur dann, wenn Fakten eine Form bekommen, in der sie Menschen überhaupt erfassen können. Eine Nachricht wird erst dann wirksam, wenn sie verständlich wird. Und verständlich wird sie meist dann, wenn sie eine erzählerische Struktur hat. Später habe ich genau dasselbe in der automobilen Kommunikation wiedergefunden. Dort geht es auf den ersten Blick um Technik, Leistung, Sicherheit oder Design. Aber wenn man ehrlich ist, weiß man, kein Mensch kauft ein Auto nur wegen einer Zahl im Datenblatt. Gerade in Märkten, in denen viele Produkte ein hohes Niveau erreicht haben, wird entscheidend, welche Geschichte ein Auto erzählt. Freiheit, Aufbruch, Zukunft, Status. Ein starkes Beispiel dafür war Audi mit dem legendären Bild eines Quattro auf einer Skisprungschanze. Da wird nicht einfach Allradtechnik erklärt. Da wird aus Technik ein Bild und aus einem Produkt eine Geschichte. Und genau deshalb bleibt es im Kopf. Genau darin liegt für mich eine wichtige Erkenntnis. Wir leben in einer Welt, in der vieles objektiv gut, funktional und vergleichbar geworden ist. Und je ähnlicher Produkte, Ideen oder Angebote werden, desto wichtiger wird die Erzählung darum herum. Dann setzt sich nicht automatisch das Beste durch, sondern oft das, was sich am besten erklären, inszenieren und emotional aufladen lässt. Ich halte das nicht für oberflächlich. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Der Mensch sucht nicht nur Information, er sucht Sinn, er will nicht nur wissen, was etwas ist, er will spüren, was es bedeutet. Geschichten leisten genau das. Sie ordnen, sie vereinfachen, sie emotionalisieren, sie machen Dinge greifbar. Aber genau hier beginnt auch mein Unbehagen. Denn dieselbe Kraft, die im Journalismus hilft, Komplexität verständlich zu machen und im Marketing hilft, Produkte emotional aufzuladen, kann auch zur Verzerrung führen. Eine gute Geschichte ist nicht automatisch eine wahre Geschichte. Eine starke Erzählung ist nicht automatisch eine redliche Erzählung. Und vielleicht ist genau das eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, dass sich Menschen oft nicht an dem orientieren, was am besten belegt ist, sondern an dem, was am stärksten erzählt wird. Und genau hier beginnt für mich der eigentliche Denkraum. Denn wenn Geschichten so mächtig sind, dann geht es nicht mehr nur um Kommunikation, dann geht es um Verantwortung. Wann macht eine Geschichte die Wahrheit zugänglich und wann macht sie sie nur attraktiver als die Konkurrenz? Wann hilft sie uns, die Welt besser zu verstehen und wann verführt sie uns dazu, nur noch das zu glauben, was sich gut erzählen lässt? Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn nicht mehr das am meisten zählt, was am besten belegt ist, sondern das, was emotional am stärksten wirkt? Und sind wir wirklich so rational, wie wir gerne glauben? Oder folgen wir am Ende viel öfter einer guten Geschichte als einer guten Begründung? Genau dort möchte ich den Denkraum öffnen.